Meine teuren und geliebten Geschwister in Christo, das Thema für heute Morgen, das Kreuz, ein paar Auserwählte, die Himmel und die Erde. Wir wollen heute Vormittag versuchen, mit diesen unterschiedlichen und verschiedenen Begriffen ein Thema zu suchen. Das ist meine Absicht. Und wir beginnen deshalb gleich am Anfang das Kreuz. Das Kreuz. Mit der Geburt Jesu Christi, mit dem Tod am Kreuz, die Auferstehung, die Himmelfahrt des Gottessohnes und Pfingsten, da begann das große Rettungsprogramm, begann die Überwindung der Unheilsgeschichte für die Himmel und die Erde und den Schöpfungen. Das heißt, bis dahin lag alles in Unordnung und war dem Tode verfallen. Die Gottestat am Kreuz schuf deshalb die Grundlage einer allumfassenden Erlösung, eines Rückkaufes einer verlorenen Schöpfung aus der Hand der Finsternis und des Todes und einer völligen Erneuerung, einer Verwandlung und Veränderung alles Erschaffenen hinein in eine unzerstörbare Gemeinschaft durch Christus hin zu Gott. Ich weiß, ein schwerer Satz, aber es ist grundlegend. Das war damals auf Golgatha die Gottestat. Und sie geschah, damit einmal alles verändert werde. Und diese Gottestat ist eine unwiederholbare Tatsache. Was zu Weihnachten vielfach von der Christenheit gesungen wird, alle Jahre wieder, kommt das Jesuskind. Das kann doch nur der Spott sein. Weil die Niedrigkeit des Christus im Fleisch sich nicht wiederholen kann. Und deshalb kann so ein Lied niemals gesungen werden von uns. Auch Golgatha und die Auferstehung Jesu, die werden es nicht noch einmal geben. Er muss nicht noch einmal sterben. Sein Tod ist nicht nur der Ausgleich, sondern die vollständige und restlose Sühnung und Bezahlung. Wie viele Sünden? Der Sünden des ganzen Kosmos. Als Johannes der Täufer diesen Mann zum ersten Mal sah, da zeigt er auf ihn und sagt, seht euch diesen Mann an. Das ist nicht einer unter anderen, sondern es ist der einzig eine, das fehlerlose Lamm, was die Sünde des Kosmos hinwegträgt. Es ist das einzig wahre Gotteslamm, was an unserer Stelle geschlachtet wurde. Im Hebräerbrief, Kapitel 10, da lesen wir, nicht wie die Priester, die immer wieder täglich neue Opfer für Sünden darbringen mussten. Nein, Christus hat ein für alle Mal dies getan, indem er sich selbst darbrachte. Da können wir schon sagen, was haben die Religionswissenschaftler und die christlichen Würdenträger im Sinn, wenn sie die Einzigartigkeit Jesu in Frage stellen und neben ihn noch ganz andere Figuren aufstellen. Da fragte mich ein sehr gebildeter Mann, der vor einer außerirdischen Zivilisation überzeugt war. Einer außerirdischen Zivilisation. Da war er überzeugt. Ich übrigens auch. Was denn passieren wird, wenn es neben den Erdenbewohnern noch andere gibt, die vielleicht einen ähnlichen Fall wie Adam hinter sich haben? Muss Christus vielleicht auch für diese Lebewesen im Universum noch einmal sterben? Was wird aus einer solch begrenzten Heilstheologie, die nur die Erde als Mittelpunkt hat? Müssen wir uns da nicht wieder etwas Neues einfallen lassen? So fragte er mich. Das Wort Gottes zeigt uns in ihrer Aussage eindeutig und umfassend, welche Bedeutung die Einzigartigkeit und die Rettungstat Gottes in seinem Sohn und durch ihn am Kreuz hat. Nicht nur eine irdische, für uns bezogene, eine erdgebundene Bedeutung, sondern sie reicht durch alle Himmelsräume und Tiefen des Universums. Selbstverständlich ist das Weltall bewohnt. Die Erde mit Menschen und die Himmel mit für uns unzählbaren Engeln, Fürsten, Obrigkeiten, geistlichen Bewohner des Lichtes und der Finsternis. Die Bibel nennt sie Kosmokraturen. Kosmos, Herrscher. Da habe ich jetzt ein Traktat bekommen von einem Bruder. Da war die Gestalt drauf. Die Titanen sind unterwegs. Das würde bedeuten, diese geistlichen Mächte kommen und werden sich vermaterialisieren und hier erscheinen. Ich bin völlig überzeugt, weil die Schrift davon redet. Jedenfalls in Offenbarung 12 sehr deutlich. Das Weltall ist bewohnt, ja. Das Kreuz und das, was Gott auf Golgatha in den Erdboden gerammt hat, erfasst aber die Dimensionen des gesamten Weltalls. Ich versuche, uns heute Morgen einen Blick über unseren persönlichen Horizont hinaus zu geben. Und er ist ganz gewaltig. Und er hat nur nicht mich, sondern alles im Blickfeld. Das ist ja die Botschaft von Kolosser 1,20. Das Wohlgefallen, die ganze Freude, die Lust bestand darin, in seinem Sohn zu wohnen und durch ihn das ganze All zu erneuern, von oben her völlig zu verändern und lebendig zu machen, auszusöhnen, indem er Frieden gemacht hat, durch das Blut seines Sohnes am Kreuz, durch ihn, was auf Erden ist. Und, bitte nicht vergessen, was in den Himmeln ist. Hier merken wir, dass sich eine Tür auftut, über unseren persönlichen Horizont hinaus. Nicht nur die Erde, sondern auch die Himmel. Und die Himmel ist eine besondere Schöpfungsebene, wo wir keinen Zugang haben. Noch nicht. Und dazu bedarf es doch gar keiner Klärung. Und auslegen, so eindeutig ist hier diese Aussage. Und wenn der Tod Christi so eine tiefgreifende Bedeutung hat, wie viel mehr seine Auferstehung? Wir fragen uns immer wieder, warum wird unter den Glaubenden das Kreuz Christi so klein, so bedeutungslos gemacht, indem man es nur für die heutige Glaubensgemeinde gelten lässt? Liebe Geschwister, das ist ein verkürzter Blick. Eine subjektive Schau und eine heiß egoistische Deutung, nur für mich. Der Tod und die Auferstehung Jesu werden sich nicht noch einmal wiederholen müssen, weil Unvorhergesehenes oder noch ein Restposten von Sündenelend und Todesgeruch in irgendeinem Winkel des Universums sich noch zeigen könnte. Völlig ausgeschlossen. Völlig ausgeschlossen. Nein, am Kreuz wurde ein für allemal das gesamte Sündendrama der Weltallgeschichte, der gesamten Schöpfung und des Kosmos abgehandelt. Einmalig, und unwiederholbar. Auch Pfingsten und Himmelfahrt geben uns eine heilsgeschichtliche Einmaligkeit. Aber das ist da schon lange, lange her. Überlegen wir, 2000 Jahre. Fast. Fehlen noch ein paar Jahre. Aber diesen Blick sollten wir schon haben. Seit sich Christus nach der Himmelfahrt zu Rechten der Majestät gesetzt hat, da sieht und hört man von ihm eigentlich gar nichts mehr. Als gäbe es ihn nicht. Oder hat jemand von euch den Herrn schon einmal gesehen? Was denkt ihr? Ich kenne Brüder, die waren überzeugt und gewiss, sie haben Jesus gesehen. Jesus gesehen. Einer sagte mir, das ist eine ganz wohlgefällige Gestalt. Ja, ja, nun, ich zweifle die Echtheit an. Eher glaube ich, dass es Satan war in der Verkleidung als Engel des Lichtes. Oder hat jemand ihn gehört? Ich bekomme viele Telefongespräche. Da sagen die, der Herr hat zu mir gesagt. Ich sage zu, das wollte ich jetzt wissen. So wie wir miteinander reden, so akustisch hat der Herr zu ihnen gesprochen. Meine Pause. Ich sage, reden wir doch keine solchen frommen Worte. Es könnte sein, dass ich die Bibel lese und durch das Wort das Sprechen Gottes höre, aber dass der Herr akustisch nachts unter der Zudecke mich anspricht, nein, nein, nein. Ja, die Jünger und die Apostel, die konnten das bezeugen, was wir gesehen, was wir gehört, mit unseren Händen betastet haben, das verkündigen wir euch. Da fehlt bei uns vieles, wenn wir schon etwas verkündigen sollen. Ist das nicht ein bedauernswerter Zustand? Der Herr macht sich aus dem Staube und lässt seine Leute hilflos allein. Nach außen sieht und hört man ja von dem Sieg und dem Triumph des Christus über die Welt und Tod und Teufel nicht sehr viel. Ich musste jetzt daran denken, als ihr Lieben das Chorlied gesungen hat. Zum Refrain steht, der Herr macht alles gut, oder wie hieß der Refrain? Bitte? Sagt ja zu Gottes Wegen. Gottes Wegen sind immer gut. Liebe Geschwister, es gibt Situationen, wo wir daran zweifeln. Wo wir fast daran zerbrechen, von wegen, er macht und wirkt alles gut. Ja, also ist schwierig. Ich musste während des Liedes daran denken, in meine persönliche Situation. Ja, nach außen sieht man nicht sehr viel. Eher hat man den Eindruck, dass alles noch viel schlimmer geworden ist. Da kommt einem die Frage in den Sinn, ist denn die Rettungstat am Kreuz wirklich die zentrale Mitte von Himmel und Erde? Natürlich stimmt die Aussage, dass Christus sich zur Rechten Gottes gesetzt hat. Das stimmt. Und da fragen wir, was tut er jetzt dort? 2000 Jahre sitzt er hier oben. Was tut er jetzt? Ja, er vertritt und verwendet sich beim Vater für uns. Seine Tat steht da. Für uns. Er vertritt uns vor dem Vater, vor Anklagen der Finsternis. Die Finsternis klagt an. Über das, was wir bexieren hier. Und nach 80 Jahren ist bei mir vieles abgelaufen. Das kann ich euch sagen. Ja. Und da verwendet er sich. Schaut er die und den an, was da alles gelaufen ist. Da tritt der Christus hin und sagt, was sagt er? Ich bin für ihn und seine Sünde gestorben. Und damit ist alles. Und er hält jede Anklage auf. Liebe Geschwister, das ist ein Fundament. Das sollten wir in uns zur Verfügung haben, bis ins Unterbewusstsein hinein. Denn es kommen dunkle Nächte, wo manches bei uns zerbrechen kann. Deshalb, das ist seine Tätigkeit. Haben wir dafür mal gedankt, liebe Geschwister? Wir haben nur zu bitten, mach mich und gib mir und lass mich und ja, zu danken, dass er sich verwendet beim Vater. Er muss doch nicht die Stummrunzeln des Vaters glatt streichen, wenn wir uns daneben benehmen. Das ist nicht seine Beschäftigung, sondern dem Satan anweisen, für die, die in Christus sind, gibt es keine Verurteilung mehr, kein Gericht mehr. Und er tut neben dem noch etwas. Er verwendet sich für uns beim Vater und er wartet. Ja, er wartet. Das ist eine Tätigkeit. Und worauf wartet er? Ich wünschte, dass diese Christuserwartung auch in einem jeden Kind Gottes sein könnte. Und dass diese Botschaft nie verstummt von hier. Er wartet, dass der Vater ihm alle Feinde unter seine Füße legt. Kann das auch in uns sein? Lebendig, wir warten auf die Stunde, wo einmal das Wirklichkeit wird, in der Tat. Wo alle Feinde unter seine Füße sind. Die Füße des Christus, das ist sein Leib. Die Füße gehören zum Leib. Und wir sind der Leib des Christus. Wissen wir, es gibt Gedanken, da kommen wir an die Grenze unserer Vorstellung. Aber eines müssen wir hiermit beachten, dass sich die Zeit und die Welt, in der wir leben, dadurch nicht verändert hat. Nein. Nur dort, wo der Herr aus dem Tod zum Leben geführt hat, da gibt es eine Verwandlung. Da gibt es auch neues Leben, Gottes Leben. Da gibt es eine Veränderung hinauf und hinein in ihm. Aber die Welt bekommt davon nicht sehr viel mit. Paulus sagt ja, unser gesamtes Leben, wenn wir gläubig geworden sind, das ist dann mit Christus verborgen in Gott. So, und da bleibt's drin. Aber, wenn der Christus einmal offenbar wird in Herrlichkeit, in der Strahlenergie des Vaters, dann werden wir mit ihm zusammen offenbar in Herrlichkeit. So sein wie er, nicht auszuhalten. Liebe Geschwister, wir hängen ja oft so ohnmächtig an der Bank und dann bekommen wir einen solchen Zufluss, eine Gottesenergie von einer ganz anderen Ebene, von oben herab herein in unser Leben. Ja, oder denkt jemand, dass die Herrlichkeit Christi, die ja zweifellos durch den verheißenen Gottesgeist in uns wohnt, der Nachbar zu sehen bekommt? Meint ihr das? Wir können nicht einmal unsere Kinder von diesem neuen Leben überzeugen oder das Gottesleben in ihnen hineinzeugen, können wir nicht. Wenn der Herr nicht die Türen auftut, das Herz. Und es ist schön, dass Kinder da sind, die früh lernen, Gedanken Gottes zu denken. Das ist ein Vermächtnis, das wird nie wieder aus ihrem Leben verschwinden. Auch wenn sie ganz eigene Wege gehen. Trotzdem bleibt die Tatsache bestehen, dass Gott seinem Sohn alles unter die Füße stellen wird. Indem er, der Allerhöchste, ihm, seinen Sohn, alles untergeordnet hat, kommt ein ganz wunderbarer Satz. Den habe ich mir ausgestrichen. Und er hat dabei nichts ausgelassen. Also das ganze All insgesamt, unter seine Füße und die Einschränkung. Er hat davon nichts ausgelassen. Deshalb können wir ja Hoffnung haben für die Minna und den Karl neben uns und in der Stadt, die wir manchmal sehen und keine Beziehung haben. Nein. Nichts ausgelassen, das ihm nicht untergeordnet wäre. Und jetzt kommt wieder so ein kleines Wörtchen. Liebe Geschwister, lesen wir doch unsere Bibeln mit Farbstiften. Malen aus. Von dieser Tatsache, wo das Wort spricht, kommt ein Wort jetzt. Jetzt aber sehen wir ihm noch nicht alles untergeordnet. Das ist unser Zustand. Wissen wir doch. Und deshalb können wir auch mit der ganzen Gottlosigkeit um uns herum umgehen. Das jetzt sagt es uns, dass die Unterordnung aller Geschöpfe unter Gott für heute nicht vorgesehen ist. Darüber nachdenken. So dürfen wir die Heilstat Christi am Kreuz sehen. Sie ist umfassend. Sie ist unwiederholbar und für alle kommenden Äonen gültig. Das Kreuz kann man nur besingen und denken, der daran hing. Und daran eingeschlossen sind die Himmel und die Erde. Wenn wir von Golgatha reden, dann ist dort nicht nur ein globales Globus Erde, sondern ein universales, weltallumfassendes Heilswerk geschehen. Und dieses umfassende Rettungswerk beginnt Gott nicht mit allem zugleich. Ich habe Jahrzehnte gebraucht, um diesen Gedanken in Worte zu fassen, was da abläuft mit diesem Heilswerk. Nicht mit allen zugleich, sondern in einer von ihm bestimmten Reihenfolge. Und deshalb geht es ihm schon 2000 Jahre lang nur um Erstlinge. Es ist eine Auswahl. Davon hast du Konstantin gesprochen. Auserwählung. Zur Vorbestimmung. Ich denke, wir liegen da gleich. Ja, Erstlinge, eine Auswahl. Es sind nur wenige Glieder, die auserwählt sind und für Christus als Haupt eine Gemeinde bilden. Den Leib Christi. Und diese wenigen Auserwählten bilden eine Gemeinde, wo jeder ein Glied an dem Leibe des Christus ist. Ihr merkt schon, wir wechseln jetzt von dem Kreuz zu den wenigen Auserwählten. Ja, wer die Überschrift liest, der kann sagen, was soll das denn alles hier? Das sind alles Begriffe, wo wir nicht immer wissen, damit anzufangen. Es soll eine Hilfe, eine zur Orientierung sein. Für uns, die Glaubenden, ist es schon enorm wichtig zu wissen, wo man steht und wo man hingehört. Vorerst müssen wir aber dieses kleine Wörtlein, auserwählt oder auch Gemeinde, klären. Gemeinde ist nicht Kirche. Das Wort gibt es überhaupt nicht in der Bibel. Ist nicht eine Institution, wo man nach Belieben ein- und austreten kann. Die Gemeinde ist weder katholisch, noch protestantisch, weder lutherisch, noch methodistisch, noch freikirchlich, weder griechisch noch orthodox. Sie tritt weder mit Namen noch mit Zahl in Erscheinung. Schwer auszuhalten? Wenn wir uns zu einer solchen Gruppe zählen wollen, dann müssen wir wissen, wo sie ist und wie sie beschrieben wird. Sie ist eine unbekannte Größe, eine Herausstellung Einzelner aus der Masse. Eigentlich, der Name sagt es ja. Das Wort, was da steht, Ekklesia. Ek ist aus, raus, heraus und Glesia der Ruf. Zusammengeschrieben, die Herausgerufene. So wollte der Heilige Geist eigentlich in unsere Bibel hineinschreiben, aber die Übersetzer halten sich nicht dran. Die schreiben rein, wie es ihnen passt. Ich habe lange gebraucht, sage ich euch mal, ich bin ja von der Lutherbibel geprägt gewesen und dann lernte ich die Geschwister aus Dahlheim kennen und sind oft nach Dahlheim zum Hermann Bickert gefahren und haben dort seine Verkündigung gehört. Und das war die einzige Gemeinde, wo wir zu einer Elberfelder Bibel kamen. Die gab es in der DDR nicht. Aber die Brüdergemeinde hatten sie. Und über eure Gemeinde hier in Dahlheim haben wir in Hormersdorf sehr viele Elberfelder Bibeln bekommen. Und die Elberfelder Bibel übersetzt ja das Wort Ekklesia, Versammlung. Da habe ich gedacht, so ein ist doch auch der letzte Sinn, Versammlung. Aber jetzt in dieser Corona-Zeit, da wusste ich, das hat eine Bedeutung. Gemeinde gibt's nicht ohne Versammlung. Von wegen. Großspurig von Gemeinde reden. Versammlung. Zusammensein. Gemeinschaft haben miteinander. Ohne diesen Begriff Versammlung ist Gemeinde nicht zu denken, auch nicht zu leben. So, ja. Wer zu ihr gehört, muss wissen, dass er von Gott dazu berufen und auserwählt ist. Wo lebt sie? Wo ist sie zu finden? Eigentlich in sehr vielen Denominationen, Benennungen, Kirchen, Gruppen und Grupplein. Eigentlich haben diese Menschen sehr viel zu tun mit Himmel und Erde. Und bedeutet das etwa, dass diese Leute, die zu dieser Gemeinde gehören, in der Luft hängen? Weder da noch dort? Ja, man redet und träumt vom Himmel und hat die Bedeutung zur Erde verloren. Wir werden sehen. Die Gemeinde, um die es sich hier handelt, einmal ganz grob gesehen, hat ihre irdische Existenz, ihren heilsgeschichtlichen Weg von der Himmelfahrt Jesu, von dem Verschwinden hier auf Erden, bis zu seiner Wiederkunft. Möchte ich das mal so beschreiben. Und das Einzige, womit er sich dieser Schar verständlich macht, aufpassen, das sind nicht Träume. Das sind auch nicht Visionen. Offenbarungen und hörbare Anweisungen. Auch keine Erfahrungen, sondern allein sein geschriebenes Wort. Darin tut er sich kund. Und wenn da einer sagt, der Herr hat mir gesagt, Moment mal, jetzt will ich wissen, was er zu dir geredet. Wenn es nicht mit seinem Wort übereinstimmen könnt, vergessen. Auch mit den allerfrömmsten Begleiterscheinungen. Der Herr, der Herr, der Herr. Wer andere Quellen anzapft, muss verführt werden. Das geht nicht anders. Das wäre doch was, wenn Zeichen und Wunder uns durch den Alltag tragen würden. Das wäre doch was. John Wimber, einer der größten charismatischen Matadoren, ist ja ganz übel gestorben an Krebs. Da hat er gesagt, wie wollt ihr Menschen zum Glauben rufen, wenn nicht durch Zeichen und Wunder, durch göttliche Machttaten. Das muss verkündigt werden. Ja. Ja, ja. Wenn ich an die Zeit Jesu denke, war das fast nicht anders. Was hat unser Herr für Zeichen und Wunder getan? Und wenn wir das lesen, dann lesen wir anschließend gleich, und die Volksmenge wanderte ihm nach. Wo es was zu sehen gibt, sind die Leute da. Ihr dürft mal beim Lesen der Bibel das Wort Volksmenge unterstreichen. Dann werdet ihr merken, zuerst schreien sie Hosianna in der Höhe und dann schreien sie Kreuzige. Wir könnten sagen, ist das nicht biblisch? Zeichen und Wunder? Da hat der Herr bei seinem Abschied, ja in Markus 16, einiges zu sagen. Und da lesen wir, die Zeichen aber werden denen folgen, die glauben. Jetzt zählt auf, in meinem Namen, was wird da gemacht? Da werden Dämonen ausgetrieben, Sprachen und Zungenrede, wisst ihr ja. Nein, wir wissen kaum etwas, weil wir wenig Berührung haben mit dieser Glaubensrichtung. Werden Schlangen aufheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Schwachen werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlfühlen. Vorher steht, alle, die glauben. Jetzt kriegen wir ein Problem. Glauben wir oder glauben wir nicht? So, wir glauben ja. Und wo ist das, was hier aufgeschrieben ist? Wo ist denn das? Kriegen wir dann nicht irgendwie eine Beklemmung? Ja, und das mag man nicht so ohne weiteres sagen, aber das hängt ein klein wenig mit einer gottgewollten Schriftteilung zusammen. Ein Heilsweg endet mit einem Programm, mit einem Inhalt, Israel. Und der Weg geht zu den Nationen und da ist vieles anders. Selbst der Apostel Paulus hat am Anfang schon auch geheilt. Später, da musste er die eigenen Mitarbeiter krank da niederlassen. Was ist denn da mit dem Paulus passiert? Hat er die Vollmacht verloren? Verstehen wir den Wechsel? Heilsgeschichte ist das, dass Gott nicht immer das Gleiche macht, sondern bestimmte Akzente setzt. Und die meisten Glaubenden haben das nicht verstanden, dass Gott mit Israel eine Geschichte gemacht hat, jahrtausendlang, und sie endete mit der Verstockung dieses Volkes. Und etwas anderes wurde dazwischen geschoben. Das sind die wenigen Auserwählten, das nur nebenbei. Und diese Verheißung hier in Markus 16, da haben die meisten Schwierigkeit. Aber die anderen, die stützen sich drauf. Hier steht geschrieben. Und hat nicht Satan bei der Versuchung unseren Herrn gesagt, hier, kannst du nicht lesen? Hier steht's geschrieben. Lass dich doch runterfallen, die Engel kommen. Und was antwortet unser Herr? Es steht wiederum geschrieben. Liebe Geschwister, wenn wir das nicht lernen, die verschiedenen Aussagen der Schrift heißgeschichtlich zuzuordnen, haben wir riesengroße Schwierigkeiten und denken wir ein bisschen heute, alles machen. Auch ganz Dahlheim bekehren oder Hommersdorf oder Dorf Chemnitz. Ist nicht sein Plan. Für die Verheißung, diese Verheißung bleiben gültig für die, denen sie gegeben sind. Markus 16. Und das ist das Volk Israel in seinem erneuerten Zustand dann. Dann kommt die Frage, gibt es in der Bibel denn sogar Aussagen, die für uns nicht gültig sein können? Ja, da gibt es manche. Gibt es manche Aussagen. Und deshalb vorsichtig mit dem Wort. Alle Schrift ist Gott gehaucht. Aber sie ist zuerst geschrieben zur Lehre. Belehre, ich muss wissen, wo das Wort hingehört. Denn hier steht ein Wort, was schwer ist zu beantworten. Da sagt der Herr seinen Jüngern, was sagt er? Ich bevollmächtige euch, das Evangelium zu verkünden, aber nicht einen Schritt zu den Nationen, nicht die Grenze überschreiten, nicht dorthin zu gehen. Er sandte sie und gab ihnen den Befehl. Geht nicht auf den Weg der Nationen, geht nicht in eine Stadt der Samariter, geht vielmehr zu den verlorenen Schafen aus dem Haus Israel. Ist doch ein Befehl, ist eine Anweisung. Wollten wir die jetzt herübertragen? Da weiß ich gar nicht, wo wir sind. Und hat Gott diesen Befehl mal aufgehoben? Schwierig, solche Stellen anzuführen. Dass Gott, bevor er die Gemeinde ins Dasein rief, mit Israel Heilsgeschichte gemacht hat, das ist ja für uns eindeutig. Und wenn diese auserwählte Gemeinde, die heute und jetzt als Leib Christi gesammelt, zubereitet und abgeschlossen und vollendet ist, wird Gott die abgebrochene Heilsgeschichte mit seinem Volk Israel erneut fortführen und zu Ende bringen. Ist denn das so schwer? Aber wir müssen auch Zeugnisse zuordnen können und können nicht sagen, das ist, gehört alles, kann ich alles für mich nehmen. Ja. Schon aus diesem Grund sollte es uns einleuchten, dass Gott eben mit Israel anders verfährt, andere Verordnungen und Bestimmungen erlässt, wie wir sie bei der Gemeinde aus den Nationen haben. Da lesen wir im Alten Testament, wenn die Männer sich nicht beschneiden lassen, werden sie ausgerottet. Alles Bibelwort. Sollen die Männer sich jetzt beschneiden lassen? Und es gab keinen in der Jerusalemer Gemeinde von Männern, die unbeschnitten waren. Und wir wissen ja, die ganze Auseinandersetzung, Paulus schleppte ein paar Leute aus der Nation mit in den Tempel, die sind fast verrückt geworden. Wenn wir doch mal lernen könnten, wie Gott verschiedene Haushaltungen hat. Wir haben einen Haushalt und ihr, wenn wir in eure Wohnung kommen, auch. Das sind unterschiedliche Haushalte. Da wird die Suppe anders angerührt und die Kartoffel anders zum Kochen gebracht. Das ist alles so unterschiedlich. Soll ich etwa alles zusammenrühren, liebe Geschwister? Ich verstehe das alles nicht, dass man so einen Umstand macht. Und wir nicht, wir haben so viel in dieser Haushaltung, in dieser Küche, wo wir uns verpflegen können, über die Maßen viel. Aber es sollte doch jeder Auserwählte auch wissen, dass die Gemeinde, die hat Auswahlcharakter. Demzufolge kann jetzt nicht jeder gerettet werden. Und dass mit der Vollendung der Gemeinde nur ein Etappenziel erreicht ist. Nur ein Anbruch im Blick auf das Ganze. Schwer. Könnt ihr diesen Satz aushalten und ertragen? Liebe Geschwister, ich habe einen jahrzehntelangen Weg hinter mir und er war mühsam, voller Auseinandersetzung. Und dass ich noch mit 84 Jahren noch einen Dienst tun kann, das ist außergewöhnlich. Für mich jedenfalls. Deshalb besteht schon von der Berufung her ein Unterschied zwischen Israel und der auserwählten Nationengemeinde. Und jetzt wechsle ich von dieser kleinen Schar der Auserwählten hin zu Himmel und Erde. Ob es mir gelingt, weiß ich nicht. Also, Israel, erstens, hat seine Bestimmung für die Erde, für die Völker und Nationen. Oder haben wir nicht gelesen, dass im 1000-Jahren-Reich, in der Johannes-Offenbarung, Israel ganz vorne steht. 144.000 versiegelte Israel, Babel, alles Israel. Da hat Norbert Lied eine Predigt gehalten, eine etwas andere Offenbarung. Da sind 80% aller, die es gehört haben, aufgescheucht. Die haben das gar nicht für möglich gehalten, weil die Gemeinde nämlich als solches konkret nicht in der Offenbarung vorkommt. So, Israel. Und dann lesen wir von neuen Himmel und neuer Erde. Und siehe da, das Zentrum, das ist nicht Berlin und hier in Deutschland was, nein, das ist Israel. Israel. Und die Nationen werden nach Israel hinziehen. Neue Erde, Israel. Und die Nationen werden gesund werden. Aus dem Feuersee heraus, dort werden sie therapiert werden. Israel, Erde. Ja, also, Israel, die Erde, Völker, Nationen, eine irdische, eine globale Zielstelle und das andere steht für die Himmel. Für die Himmel und seine für uns nicht zu fassende Bewohnerschaft. Das müssen wir uns einprägen. Wir sind nicht die Einzigen, die hier rumlatschen. Es gibt noch andere. Da fällt mir so viel ein. Als Gott die Himmel erschuf, da erschuf auch er die Heere der Himmel, die Geistlichkeiten. So steht es in 1. Mose 2. Das ist das einzige Wort, wo wir davon lesen. Die Gemeinde, die jetzt von Gott gewollt und zubereitet wird, ist für die Himmel, das Unsichtbare und ihrer geistlichen Bewohnerschaft und die Tiefen der Unterwelt, also für das Universale bestimmt. Oder haben wir nie gelesen, dass einmal alle Knie der himmlischen, der irdischen und der unterirdischen einmal erfasst werden, übers Evangelium ihre Knie zu beugen und ihre Münder zu gebrauchen zum Lobpreis des Vaters. Das hängt aber mit einer gottgewollten Schriftteilung zusammen, die kaum noch eine Bedeutung findet. Alle Segnungen und Verheißungen an Israel sind mit dieser und der neuen Erde zusammengebunden, sind von sichtbarer Art. Ich möchte das nicht strukturell verstanden wissen, aber dem Wesen nach könnten wir sagen, Israel für die Erde und die Gemeinde für den Himmel. Und da wir aber keine Automaten sind, auch keine und Gott keine will, haben wir trotz himmlischer Zielbestimmung unseren Weg eine Zeit lang hier auf Erden. Und diese Erde, das ist eigentlich die Plattform unserer Ausbildungsstätte. Das ist der Exerzierplatz, das Trainingslager, wo wir auch vieles verkehrt und falsch machen. Und wir lernen jeden Tag auf neue auf Erden uns vorzubereiten für das, was im Himmel zusammen mit Christus getan werden soll. Erstmal durchdenken. Das heißt, was morgen losgeht mit uns, das ist ein Lernprozess für das, was wir mit zusammen mit Christus hier oben tun werden. Wir bekommen eine ganz andere, ein ganz anderes Umfeld, ein neues Denken, wozu wir eigentlich zum Glauben geführt worden sind. Wir werden uns immer wieder einmal, solange wir hier unten auf Erden hin und her rennen, mit Dreck bekleckern, ohne den Heiligen Geist zu verlieren und die Gotteskindschaft zu verspielen. Verstehen wir? Wenn Gott heute Menschen zum Glauben ruft, dann nicht zu einem selig frommen Verein, sondern in die Gemeinschaft, in die Gemeinde Christi, die ihre Bestimmung für die Himmel und die Herrschaft Gottes über das All hat. Paulus sagt in Epheserbrief, Das Evangelium ist dazu da, dass wir eingerenkt werden in den Christusleib, weil wir von Natur aus ausgerenkt sind. Und ein solcher Wortdienst ist ein Dienst, wo wir lernen, eingerenkt zu werden, in die Bestimmung zu erkennen, die Gott, der Vater, uns zugedacht hat. Aber vergessen wir das nicht. Die Erde bleibt unser Trainingsplatz, wo unser Ich jeden Tag das Sterben lernt. Was für falsche Vorstellungen werden oft bei Evangelisationen geweckt, weil man nie konkret sagt, wohin denn die Fahrt gehen soll. Wohin denn? Wohin geht sie denn, wenn wir zum Glauben kommen? Mit unserem Ich und unserer Seele ans Kreuz. Das ist der Weg. Deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag, zum Tode geachtet, wie Schlachtvieh, sind wir gerechnet. Und wer mir nachfolgen will, sagt unser Herr, der verleugne sein Ich, der streicht durch. Ein verfälschtes Evangelium rät den Leuten, Gott will, dass es uns gut geht. Einen Evangelisten hörte ich sagen, nachdem David Buße getan hat, ging es ihm gut. Da fällt mir alles ein, was mit dem David da alles passiert ist, nachdem er bekannt hat. Welche Täuschung, welche Verfälschung. Zurück zum Text. Wir werden doch nicht als Christen in eine Kirche hineingeboren, sondern als Glieder des Christusleibes gemacht. Und da sind wir aufs Engste mit dem Haupt zusammengebunden. Und von diesem Christus und seiner Gemeinde lesen wir ja. Wir wurden gepflanzt zu gleichem Tode, sind zusammen mit ihm lebendig gemacht, zusammen mit ihm auferweckt und mit versetzt in die Überhimmel, damit in den zukünftigen Äonen, so steht es da, nicht Welten oder Zeiten, nein, Äonen. Das sind riesige Zeitabschnitte. Der überragende Reichtum seiner Gnade in Christus durch uns bekannt werde, zur Schau gestellt werde. Liebe Schwester, tief Luft holen. Wir sitzen und baumeln nicht oben im Himmel herum, sondern haben in den zukünftigen Äonen ungeheure Aufträge. Die Gnade und die Herrlichkeit Gottes den übrigen Schöpfungen lebensvermittelnd nahe zu bringen. Er, der Vater, der seines eigenen Sohnes nicht geschont hat, sondern für uns alle dahin gegeben hat, wie wird er uns mit ihm zusammen nicht das ganze All schenken? Also, wir sind auf dem Weg, das kann ich nicht beschreiben und ihr auch nicht. Als Sterbende, sie überleben, als Gezüchtete, wir kommen nicht um. Als Traurige, die alle Zeit sich freuen können. Als Arme, die viele mit dem Reichtum des Christus beschenken, als die nichts haben. Und wir wollen doch immer etwas haben. Wir wollen doch besitzen, ja. Als die nichts haben und doch das ganze All besitzen. Welche Spannungen sind da? Können wir die im Alltag durchdenken? Wenn das durch die Finger geht und das wird nicht, eine Schwester sagt, lass fahren dahin. Wir haben eine andere Zuordnung. Und genau das ist es, was Paulus den Korinthern ins Herz schreiben will. Wisst ihr denn nicht? Ist es euch nicht ins Bewusstsein gekommen? Seid ihr denn verrückt? Wenn ihr als Gemeinde die Welt, den Kosmos, die Engel zu richten habt, dass ihr nicht einmal in der Lage seid, den Kleinkram des Alltages richtig zu bewerten. Muss man ja sagen, bescheuert. Nur von oben, von ihm aus, vermögen wir uns in dieser Welt richtig zu benehmen, weil wir dort mit ihm zusammen unsere Bestimmung haben. Eigentlich spricht die Bibel, es ist unser Zuhause. Unser Zuhause. Für unseren Körper schon. Auch unsere Seele freuen wir uns, dass wir Bewohnung haben. Aber unsere eigentliche Persönlichkeit hat eine Bestimmung weit drüben, nicht hier auf Erden. Sonst wird unsere Seele ewiglich suchen und wird nicht gesättigt werden können. Geht nicht. Denn wenn wir mit ihm auferweckt worden sind, dann hat unser Leben eine andere Konzeption. Also Paulus sagt das, wenn das stimmt, dass wir mit ihm auferweckt worden sind, dann ist alles anders geworden. Das Konzept, unsere Lebensideale, die haben sich verändert. Eine andere Perspektive haben wir. Unser Leben bekommt einen anderen Inhalt. Dann sinnen und trachten wir nach dem, was droben ist. Und da frage ich, was ist droben? Das ist gefüllt mit dem Christus. Da sinnen wir. Das sind so unsere Gedanken. Da freuen wir uns, wenn am Tag 2-3 Minuten uns Zeit wird. Ja, wenn das einmal eintritt, was das werden wird. Droben, wo Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Nicht mehr nach den Dingen der Erde. Das Herz ist sehr schwer zu lesen. Wir merken, die Perspektive wird anders. Es hat sich umgedreht. Himmel und Erde oder Erde und Himmel. Wir suchen nach dem, was droben ist. Und nicht mehr nach dem, was auf Erden ist. Natürlich haben wir unsere Verpflichtungen auf dieser Erde, dem alles nachzukommen. Aber den Vorrang, den ersten Platz, liebe Geschwister, der muss getauscht werden. In unserem Herzen drin. Das Zentrum muss ausgewechselt werden. Ja, das Puzzle, da passt nur der Christus rein. Dann sind unsere Lebens- und Liebesinteressen himmlischer Art. Denn wir werden nur dann auf Erden richtig laufen lernen. Wir werden nur dann im Alltag richtig entscheiden, wenn wir den Himmel im Herzen haben. Wenn die Ewigkeit, die Herrschaft Gottes uns erfüllt. Wenn diese Gotteswirklichkeit den irdischen Ablauf der Zeit durchbricht, liebe Geschwister. Sonst bleiben wir Gefangene dieses Äons und ihres Schemas. Wer wissen will, wie er sich im Sichtbaren richtig verhalten und entscheiden soll, muss zuvor in das Unsichtbare geschaut haben, muss ihn den Christus anschauen. Wer und wie er ist und was wir mit ihm zusammen sein werden. Wenn wir wissen wollen, wie wir die Zeit richtig bewältigen und in ihr auch vernünftig leben, dann müssen wir die Ewigkeit besitzen, das ein Sein, was ewig und für immer Bestand hat. Zur Zeit, wo noch alles auf der Eisenbahn unterwegs war, voll gestopft, schrie ein Mädel: Mutti, ich sehe nur den Himmel. Nach einer kleinen Pause ertönt eine tiefe Männerstimme: Kind, sei dankbar, dass du den Himmel siehst. Die meisten sehen nur die Erde. Verstehen wir? Verstehen wir? Wo wir eigentlich hingehören, wo wir unseren Fokus, unser Augenmerk hinrichten. Natürlich freuen wir uns, dass wir nicht mit den Trappis unterwegs sein müssen. Ich habe in dieser Pappkiste 100.000 Kilometer gefahren. Und wir waren dankbar und haben gesungen extra. Das Auto hatte ich mit Stereo ausgefüllt. Und ach ja, das war so. Manche haben gedacht, sie kämen in einen Mercedes. So war das. Ja, ja. Nur von dem, was wir im Eigentlichen in den Augen Gottes jetzt schon sind, ist ein Werden hinein in das Bild Christi möglich. Alles andere, sage ich euch, ist frommer, gesetzlicher, leistungsbezogener Krampf, ist fleischliche, religiöse Dressur, ist Anstrengung, aber kein Wachstum in der Erkenntnis Gottes und ist auch kein Evangelium, keine befreiende, sieghafte und erlöshafte Kraft. Ja, die geöffneten Himmel lassen Stephanus auf die auf ihn geworfenen Steine ertragen und für die Feinde beten. Was sah er? Geöffnete Himmel, die Herrlichkeit des Christus. Und da können wir Kraft einwechseln, Gottes Energie. Die auf ihn schauen, wechseln Kraft, Energie ein. Sag's immer, dass sie Flügel bekommen wie Adler, über die Dinge dieser Welt hinwegzufliegen. Liebe Geschwister, das ist eine ganz wunderbare, segensvolle Beschäftigung im Alltag. Unser Denkgebäude umzustellen. Das Kreuz, die Auferstehung, die Himmel und die Erde haben einen ungeheuren Spannungsbogen, der uns im Tagesablauf schon aus der Fassung bringen kann. Wer Gott wohlgefällig und verantwortungsbewusst in dieser Welt, auf dieser Erde leben will, muss zuvor in die Himmel schauen. Sonst endet er in Sodom. Natürlich ist das zwingend, dass auch die Verkündigung damit gefüllt ist. Aber hier tut sich ein riesengroßes Loch auf, wo Institutionen, Kirchen und Gemeinschaften darin verschwinden. Gesetz und Vorschrift, du musst und du sollst und du darfst nicht. Und kennen wir doch, haben jahrzehntelang in den Kirchbankern gehört. Zum Verzweifeln manchmal. Und ich habe, als ich Annemarie neu kennenlernte, hier in dieser Bank gesagt, hier werde ich nicht sterben. Hier kann ich nur verelenden. Forderungen und neuerdings eine Vielfalt kultureller Darbietungen. Predigt doch ein benutzerfreundliches, bedürfnisorientiertes Evangelium. Schafft eine spannungslose Atmosphäre, so schreien die Evangelikalen in ihren Gottesdiensten. Da denke ich, wenn uns jemand ein Kilo Gold und Diamanten in die rechte Hand geben würde und in die linke Hand ein Kilo Dreck, dann würden wir doch den Dreck haben wollen, oder? Liebe Geschwister, das macht doch keiner. Das macht wirklich keiner. Das macht kein vernünftiger Mensch. Und doch hängen wir an unser Herz an nichtige Dinge und opfern und verbluten auf den Altären dieser Welt. Philipper 3, wegen der überragenden Gottes- und Christuserkenntnis willen, dieser Glanz, erachte ich, schön, achte ich alles um mich herum und was ich als irdische Trophäe erworben hin für Dreck. Können wir diesen Vergleich wagen? Sind wir überhaupt in der Lage, einmal darüber nachzudenken, was das bedeutet? Und da schreibt dieser Mann, der um des Evangeliums willen an einem Kriegsknecht gekettet war, aus dem Gefängnis seiner Gemeinde. Was hat dieser Christus für uns für eine verwandelte Kraft? Und wir jammern und murren bei dem kleinsten Widerstand. Der Herr möchte und will unser Leben zum Überlaufen seiner Herrlichkeit füllen. Und wir denken, wir kommen immer zu kurz. Vor über 60 Jahren haben wir im Männerchor oft und gern ein Lied gesungen. Ein Lied gesungen mit der Überschrift, wir tragen den Himmel im Herzen und pilgern zum ewigen Ziel. Geht's oft unter Kämpfe und Schmerzen, gibt's dunkler Tränen auch viel. Und dann übernahm der erste Bass die Melodie, alles andere trat zurück und sang dann hervorhebend, wir suchen nichts mehr bei dem anderen und bleiben bei nichts mehr hier stehen. Den Himmel im Herzen, so wandern wir, bis die Vollendung wir sehen. Ich wünsche so sehr, wenn es mal sein könnte, vielleicht kann hier wieder mal ein Männerchor entstehen, aber Männerchöre gibt es nicht mehr, weil es keine Brüder gibt, die hoch singen können. Die meisten Männer singen ersten und zweiten Bass und das Übrige brummt ein ganzes Leben lang nur. Ich frage, können Menschen, denen die Himmel und die Erde gehören, so leben? Sie wandeln auf Erden und leben im Himmel? Bei einer solchen langen Wegstrecke habe ich hunderte, tausende Menschen kennengelernt. Ja. Und man spürt es dem einen und anderen auch innerlich ab, ob er dem Herzen nach in Palästen oder in Zelten wohnt. Zelte? Wir wollen uns immer mal mit dem Abraham vergleichen. Ist ja gut, du hast ja schon mehrmals drüber geredet. Aber der hatte eine ganz große Stadt, eine ganz große Verheißung. Das Land zu besitzen, das Eigentum. Und wo hat er gewohnt? Zeitlebens in Zelte. Er wartete aber auf deren Stadt, die Gott baut. Das hätte ich nicht ausgehalten. 8 Tage mal in jungen Jahren in Zelte, das war eine Katastrophe. Es gibt Vermögende, die sind gelöst. Und gibt viele Nichtvermögende, die an jeden Pantoffel und verrosteten Küchenherd hängen. Kriegt man alles mit. Ja, im Alter zeigt sich bei uns dann schonungslos, was wir jahrzehntelang vorher gedacht, gemacht und gelebt haben. Schonungslos. Neulich machte ein Taxifahrer seinem Herzen Luft. Er hatte unter anderem Leute vom Bahnhof in ein Bibelheim zu fahren. Und diese Fahrten, die waren extra verbilligt. Aber von all den Fahrgästen machte niemand solche Schwierigkeiten als Geizhälse wie die Frommen, denen alles zu teuer ist. Er hat schon unterwegs angehalten, die Koffer ausgeladen und die Leute laufen lassen. Da hilft nichts anderes. Nur brutal kann es haben. Hilft nichts anderes. Menschen, denen mit Christus die Himmel gehören und die Erde als Erbteil verheißen ist, bleiben am Staub dieser Welt kleben. Wenn wir heute Morgen wieder hier wegfahren, dann sind wir in der Tat, dann sind wir die reichsten Leute dieser Welt. Zweifelt jemand dran? Es ist alles euer. Sogar diese Kapelle, die ist uns zwar nicht geschenkt worden, die mussten wir kaufen, aber sie gehört jetzt uns. Ich habe das nicht fassen können. Vor 40 Jahren sagt ein Bruder aus Berlin, ich kaufe für euch von den Methodisten diese Kirche ab, zu einer eigenständigen Gemeinde. Ich habe nie an eine solche Verheißung denken können. Verstehen wir? Jetzt ist es geworden. Ja. Uns gehört nicht nur die Kapelle, sondern das ganze Dorf, eigentlich das ganze Erzgebirge. Ja, das ganze Erzgebirge, dann die Seen, die Wälder, die Ozeane, die Kontinente, alles gehört zu uns. So heißt es in 1. Korinther 3. Es sei die Welt, der Kosmos, es sei das Leben, der Tod, alles schon hinter uns. Sterben tun wir noch, aber der Tod, das Leben in jungen Jahren mit Gesundheit und Begabung und im Alter mit Gebrechen, gehört zu uns. Und Tod, alles Sterbliche, wird auch unser Eigentum. Wir werden die Totenräume mit dem Evangelium zu füllen haben. Es sei die Gegenwart. Oder die Zukunft. Liebe Geschwister, was gibt es für Ängste wegen der Corona auch unter der frommen Gemeinde? Uns gehört die Gegenwart, die Zukunft. Alles gehört euch. Ihr aber seid des Christus, weil wir Glieder sind. Und der Christus gehört für immer zu ihm, dem Gott, dem Allerhöchsten. Wir beten miteinander. Lieber Vater im Himmel, wenn du uns hast heute Morgen eine Stunde unter deine Worte zusammen sein lassen, dann danken wir dir. Und wir können ja immer wieder nur auch einige Zusagen und Verheißungen in unser Leben hineinwechseln und werden davon beschenkt, so sehr, dass wir auch andere daran teilnehmen lassen. Es ist manchmal das Übermaß erreicht und wir fallen einfach zusammen, weil das Verständnis nicht ausreicht, um das erkennen zu können, was du uns zugedacht hast, als die Letzten in der Schöpfung und jetzt als Erstlinge in deinem Heilsratschluss. Wie wird das einmal werden, wenn nicht nur wir, sondern auch Israel dir danken wird, die ganze Schöpfung einstimmen wird in den Lobpreis, du allein seist verherrlicht, dir allein sei die Ehre. Versiegle dein Wort in unserem Herzen und lass uns auch an diesem Tag noch etwas sein zur Verherrlichung deines Namens. Amen.